Moin Moin zu der Schmerzcode, der Podcast, in dem Jan-Peer und Marco wichtige Themen zum Mysterium Schmerz einfach und praktisch aufschlüsseln wollen.
Hallo Jan-Peer, herzlich willkommen zum 19. Podcast von der Schmerzcode.
Hallo Marco, schön immer wieder mit dir, in diesem Fall mal nicht face-to-face zu sitzen, aber mit dir zusammenzukommen. Großartig.
Ja, ich bin noch gerade eben frisch angekommen in Österreich. Ja, genau.
Und was machst du da? Urlaub?
Ja, das wäre schön.
Weiß es
ja.
Natürlich. Das ist eine rhetorische Frage.
Ja, morgen beginnt das AIDS-Symposium in St. Anton in Österreich. Da freue ich mich auch drauf. Morgen geht es dann los. Morgen ist so eine Kongresseröffnung. Das ist dann das ist immer sehr viel, so muss ich sagen, immer. Nicht so, ja. Nee, ausschlafen ist nicht immer früh aufstehen. Geht immer bis in den frühen Abend. Das ist dann immer ein bisschen anstrengend so. Aber gut, es ist auch natürlich immer mit ein bisschen Eustress ist auch immer dabei, ja.
Ich wollte gerade sagen, es hat ja den Nimbus, dass es nicht nur reine Veranstaltungen sind, die Zeit trifft.
Ja, genau, klar, das hörst du ja reinweise, ja, da fährst du nach Österreich, da bist du ja die ganze Zeit nur am Skifahren, ne? Das ist ja eine tolle Fortbildung hier, so wie du eine Fortbildung machst, mache ich Urlaub. Ja, das klar, höre ich auch immer.
Aber ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber genau so, eigentlich wollte ich so sagen, ja.
Aber wenn ich ganz ehrlich bin, sieht das so aus, dass du halt, ich kann es ja mal kurz skizzieren, du fängst halt 9 Uhr an bis bestimmt 12, hast du da deine 2 Sessions, dann geht es in Workshops, ein bisschen Mittagspause haben die dann Workshops bis 16 Uhr und ab 16 Uhr geht die Abendvorstellung los, die Spät-Session und die geht dann bis mindestens 18, 19 Uhr. So dass du natürlich, wenn du keine Workshops hast, hast du halt natürlich Freiraum von 1 bis 16 Uhr. Da kannst du natürlich eine Freizeitgestaltung machen, wie auch immer du das dann machen willst. Aber ich will sagen, so viel ist das dann auch nicht, ne? Und dadurch, dass du die Spät-Session noch hast.
Man hört schon Norddeutsch an, weil ja.
dann finde ich, ist das so nach so einer Woche. Da weiß man, was man getan hat, ne?
Ja, das ist wohl wahr. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß. Ich weiß ja, dass du ein regelmäßiger Teilnehmer dieser Fortbildung bist. Und ich bin mal gespannt, was du da an Input auch mitbringst.
Soll ich schon mal teasern für nächsten Monat?
Mach das doch mal.
Ja, letztes Jahr habe ich ja schon mal ein, finde ich, sehr interessantes und außergewöhnliches Interview mit Winfried Meißner gemacht. Und mit dem habe ich mich auch schon verabredet. Ich werde mich jetzt, ich weiß noch nicht genau, an welchem Tag wir uns treffen, aber ich werde diesen Kongress auch nutzen, um nochmal ein Interview mit Winfried Meißner zu machen und nochmal so ein paar interessante Aspekte aufzugreifen. Da bin ich gespannt, was er so mitzuteilen hat. Du, vielleicht gibt es ja auch neue Erkenntnisse aus dem Quips-Register. Mal gucken. Jetzt habe ich da so einen professionellen Interviewpartner, da will ich natürlich versuchen, alles rauszukitzeln, was es an Informationen gibt.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du dieses Jahr mitbringst.
Ja, sehr schön.
Machen wir denn heute?
Ja, ich hab dir heute was ganz Tolles mitgebracht. Und zwar wollen wir beide uns heute über die noch relativ neue Gary Payne S3-Leitlinie unterhalten. Die ist gerade mal jetzt ein knappes halbes Jahr, ein bisschen länger jetzt, die ist im jetzt muss ich gucken, ob ich da sattelfest bin. Ich meine, im Juni 2025 ist sie rausgekommen.
Ich bin auch nicht ganz sattelfest. Ich weiß, dass sie bis Februar 2030 ist sie gültig.
Ja. Okay. Na gut. Also sie ist nicht sehr viel älter. Das ist also eine relativ neue Leitlinie.
Ja, das stimmt. Vielleicht kann ich den Staffelstab ja auch mal aufgreifen. Wir haben jetzt ja auch schon in der letzten Folge über die Post-Foster-Neuralgie auch eine Leitlinie vorgestellt. Vielleicht lohnt es mal einmal auch einen Blick auf die Leitlinienstruktur, in der wir uns bewegen, einmal vielleicht zu nehmen.
Ja, sehr schön. Wir haben ja auch für uns beide festgelegt, dass wir uns da ja auch gerne noch ein bisschen intensiver engagieren wollen, wenn es um Leitlinien und besonders auch um aktuelle Leitlinien geht. Dann, ja, ich begrüße das, ja. Leg mal los, Jan-Peer.
Ja, also natürlich unsere große Plattform, auf der wir das alles einsehen können, das ist natürlich AWMF Online, wo alle Fachgesellschaften in Deutschland jeweils ihre spezifischen Leitlinien für ihre persönlichen Lieblingserkrankungen und Probleme dann publik stellen. Und wenn du da mal suchst, hinsichtlich in was Schmerz ist ja ein Symptom, das in ganz, ganz vielen Leitlinien vorkommt, aber was gibt es denn da für speziellere Leitlinien hinsichtlich Erkrankungen, die besonders schmerzhaft sind oder Schmerzen als Begleitsymptom haben. Also es gibt unheimlich viele Leitlinien. Und wenn man das ein bisschen systematisch dann aufdröseln möchte, dann gibt es einerseits Leitlinien, die verschiedene Schmerzarten beleuchten und dort Empfehlungen geben. Also das sind dann S3-Leitlinien, zum Beispiel Behandlung akuter, postoperativer und posttraumatischer Schmerz. Dann gibt es Therapie von neuropathischen Schmerzen. Dann gibt es die Therapie von chronischen Schmerzen, die nicht tumorbedingt sind. So, also diese Schmerzarten, da gibt es dann für Empfehlungen. Dann gibt es als zweite Dimension, wie man es sortieren kann, das, was wir auch dieses Mal besprechen, das heißt entlang des Alters. Die normalen, also die klassischen großen Leitlinien, die ich auch eben erwähnte, die sind natürlich für in der Regel erwachsene Patientinnen und Patienten gedacht. Aber es gibt genauso auch Leitlinien für Kinder, also von 0 bis 19 Jahren zum Beispiel. Also das ist dann Rückenschmerzen im Kindes- und Jugendalter, muskuloskeletaler Schmerz, Thoraxschmerzen im Kinder- und Jugendalter. Das gibt es. Und genauso gibt es auch eine Leitlinie dann jetzt, worüber wir sprechen werden, für Schmerztherapie im Alter, um auf die besondere Patientengruppe der älteren Mitmenschen dort Rücksicht zu nehmen. Und als weitere Dimension, wenn man es noch eingrenzen will, dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Leitlinien für spezifische Erkrankungen. Post-Zoster-Neuralgie hatten wir ja schon mal besprochen, aber es gibt da einen ganz, ganz bunten Strauß aus jeder einzelnen Fachgesellschaft, sei es Fibromyalgie-Syndrom, sei es also sozusagen die Trigeminusneuralgie, sei es der Kopfschmerz vom Spannungstyp, sei es die nicht spezifischen Nackenschmerzen, sei es die Kopfschmerzen beim Übergebrauch von Schmerzmitteln. Zoster hatte ich schon gesagt, der unspezifische Rückenschmerz, also jede einzelne Erkrankung, die mit Schmerzen verbunden sind, hat auch in der Regel eine eigene Leitlinie. Und man als vielleicht vierte und letzte Dimension, es gibt auch spezielle Leitlinienempfehlungen für bestimmte Therapien. Also Opiate hatten wir ja schon mal gesagt, also Langzeitanwendung von Opiaten, wie soll man das machen? Aber auch spezifischere Sachen, zum Beispiel, wie soll man eine epidurale Rückenmarkstimulation bei chronischen Schmerzen machen oder wie soll man eine Radiofrequenzablation zur Denervation von Facettengelenken bei des ISGs machen. Also es gibt auch noch diese Dimension für einzelne Therapiearten. Es ist eine große Landschaft, in der wir uns bewegen und das ist ja nur allein auf der deutschen Ebene. Darüber müssen wir immer noch mal gucken, gibt es auch europäische Fachgesellschaften, also für Akutmedizin oder für Schmerztherapie auf europäischer Ebene, die auch noch mal supranationale Leitlinien davor geben. Die sind nicht mehr ganz so umfangreich, aber da gibt es auch wieder Empfehlungen für Therapie mit Opiaten, für spezifisches Schmerzsyndrom etc. Und ganz darüber wissen wir ja alle, gibt es ja auch noch die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation mit den klassischen Empfehlungen, wie baust du eine Schmerztherapie auf, die wir ja nun alle kennen im dreistufigen Modell, was wir ja in unserer täglichen Arbeit dann auch haben. Ne? Also es ist wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite und ich war selber überrascht, als ich es mal nachgeguckt habe mit dem Stichwort Schmerz, wo man dort in welchen Leitlinien man da fündig wird und welche speziell auf Schmerztherapie dann abstellen.
Ja.
Daher finde ich es aber auch richtig, also ich finde es richtig, wir hatten bisher keine richtige Leitlinie für ältere Patienten, für junge und noch nicht ältere Patienten gab es das ja schon ein bisschen länger und ich bin jetzt ganz gespannt über die wenn du vielleicht ein paar Worte verlieren magst über die spezifische Leitlinie für diese spezielle Patientengruppe. Warum brauchen wir die eigentlich?
Das erste Schlüsselwort.
Geriatrie. Ja, ich glaube, das ist einer der Kernfragen. Ne? Warum eigentlich eine Leitlinie zur Schmerztherapie bei älteren Leuten? Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber ich kenne noch den alten Spruch, start low, go slow, keep simple. Also bei älteren Leuten sollte man mit einer niedrigen Dosierung des Medikaments anfangen. Die Steigerung sollte man langsam vollziehen und man sollte es am besten einfach handhaben, so dass der Patient es gerne einnimmt, weil es halt einfach ist und nicht so kompliziert. Ich finde, das ist ein guter Einstieg in diese Leitlinie. Genau das ist nämlich auch einer dieser Kernelemente, weil jüngere Patienten halt dann doch anders sind als ältere Patienten. Hier geht es nämlich auch darum, dass sich die Pharmakokinetik und die Pharmakodynamik bei älteren Menschen verändert. Die Resorption, sie haben Resorptionsstörungen, die sie entwickeln. Sie verschieben das Kompartiment oder ihre Kompartimente mehr hin Richtung Fettgewebe. Sie haben eine verminderte Phase 1 und 2 Metabolismus. Sie haben eingeschränkte Nierenfunktion. Letztendlich muss man bei älteren Patienten, um es ganz kurz zusammenzufassen, um ein 2- bis 3-fache Vulnerabilität für unerwünschte Arzneimittelereignisse muss man rechnen. So, dass es klar ist, dass man langsam starten sollte mit den Medikamenten und sie auch langsam erhöhen sollte. Aber Fachexperten gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie sagen sogar, ja, start low, go slow, but go, also fang an, nur weil sie alt sind, darfst du jetzt sozusagen keine Angst davor haben, Medikamente zu geben. Aber, and be always alert, aber sei immer sehr, sehr aufmerksam und rechne mit Nebenwirkungen durch die Medikamente. Und wenn man diese kleinen Gedankenhilfen, die man so bei der Therapie von älteren Menschen im Hinterkopf hat, dann hat man auch schon mal eine grobe Idee, warum wir eigentlich eine Leitlinie für ältere Menschen brauchen. Wir brauchen nämlich eine Aufmerksamkeit für ältere Leute, die trotzdem ein Recht auf Medikamente haben. Weil es ist nämlich dann nicht so, dass das von Gott gewollt ist, dass man Schmerzen hat. Also nur wenn man alt ist, heißt das ja nicht, dass man Schmerzen ertragen muss. Und ich habe immer wieder auch, ich glaube, Jan-Pierre, du hast ja auch bestimmt schon öfter mal solche Patienten gehabt, dass die Patienten dann einfach sagen, ja gut, dann ist das so, ne? Muss ich jetzt einfach auch die Schmerzen ertragen? Ich habe auch schon andere Sachen in meinem Leben ertragen. Dann kann es jetzt ja mit diesen Schmerzen also, nicht so schlimm sein, ne?
Ja, die ältere Generation ist, glaube ich, auch noch ein Tickchen härter im Nehmen als jetzt vielleicht wir oder noch Jüngere, weil die auch noch mehr erlebt haben. Und Lebenserfahrung ist ja auch immer eine Erfahrung. Ich kann nur in das gleiche Horn stoßen, Marco. Ich wundere mich eigentlich, dass es bisher noch keine Leitlinie gegeben hat, weil doch Schmerzen im Alter so häufig sind. Und also sozusagen da nicht extra drauf abzustellen, also sozusagen, eigentlich ist ja die Frage eher, warum denn erst jetzt?
Ja.
Also ich meine, das ist ein zentraler Punkt für ältere Menschen. Bei vielen älteren Menschen sind Schmerzen im Alter und schmerzbedingte Lebensqualitätseinschränkungen. Und dass man da extra drauf abstellt, ja, ist ja fast ein natürlicher Reflex, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und ich will ja bei dir, vielleicht sollten wir einmal für die Hörer mal sagen, für wen jetzt diese Leitlinie eigentlich gilt. Also wir haben ja geriatrisch, also ältere Patienten ist ja im Sinne der Leitlinie, alle Patienten, die über 80 sind, für die gilt es schon mal, oder Patienten, die jünger sind, 70 und entsprechende Komorbiditäten, also 2 chronische Erkrankungen schon mal mitbringen, gelten quasi angesprochen im Sinne dieser Leitlinie oder sogar noch jüngere Patienten mit noch ausgeprägteren Vorerkrankungen. Die fallen alle sozusagen als Ansprech oder also werden angesprochen durch diese oder sollen angesprochen werden durch diese Leitlinie.
Hm. Da wird ja auch festgelegt, mit 80 bist du
automatisch
geriatrisch. Punkt. So, genau.
Ja, und das ist ja auch vernünftig. Das sind ja, du sagtest ja schon, die Physiologie ändert sich im Alter mit den allen Facetten, die du schon geschildert hast und da gilt es auf jeden Fall ja drauf, dann Rücksicht zu nehmen.
Ja, mir wäre halt nur wichtig, dass die Leute sich dann nicht, wie es ja in unserer aktuellen Gesellschaft so ist, sie sollen sich da halt nicht stigmatisiert fühlen, sondern ich finde, du bist 80, deswegen bist du geriatrischer Patient, ist jetzt per se nicht schlecht. Im Gegenteil, ich finde, du hast eine Leitlinie, du kannst hier adäquat reagieren und man weiß sofort, alles klar, hier muss ich ein bisschen aufpassen mit den Medikamenten, aber ich muss auch mich um die Medikamente kümmern. Ich darf es nicht ignorieren. Nur weil du alt bist, heißt es nicht, dass ich mich ignoriere, dass ich die Situation ignoriere. Ich muss mich um die Schmerztherapie kümmern.
Ja, absolut.
Ja.
Genau. Oder kümmern lassen zumindest.
Ja, richtig, genau. Aber Jan-Pierre, was ich bisher noch ein bisschen, verschwiegen habe, ist, ich bin ja kein Geriater. ich bin ja Anästhesist und Schmerztherapeut und vielleicht auch mit Palliativmedizin hat man ja dann doch öfter mal Kontakte auch zu älteren Menschen, was nicht aber per se immer sein muss. Aber ich bin halt kein Fachexperte. Dementsprechend habe ich mir für diese Leitlinie, habe ich mir zwei sehr interessante Interviewpartner einbestellt und habe die im Vorfeld schon mal interviewt.
Das ist wunderbar. Da brauchen wir auch gar nicht weiter Vorgeplänkel machen und können einfach vielleicht auch die Experten und dich, also du ja. bist natürlich auch ein Experte, zu Wort kommen lassen.
Ja, würde ich sagen. Ne? Ich habe hab da sehr interessantes Interview geführt mit zwei sehr netten Frauen, die sich auch gleich einmal vorstellen würden.
Ja, hallo. Genau, ich bin Melina Händelmeier. Ich bin einen Masterabschluss als Advanced Practice Nurse mit dem Schwerpunkt Community Health Nursing und durfte die S3-Leitlinie GeriPen als wissenschaftliche Mitarbeiterin in den letzten 3 Jahren begleiten.
Ja, großartig. Erstmal vielen Dank dafür. Dann habe ich aber nochmal eine sehr besondere Person, aber möchte gar nicht so viel sagen. Das kann die Person nämlich selber sein. Das wäre die Kollegin Corinna Drebenstedt. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen.
Ja, hallo, sehr gerne. Ich bin Allgemeinärztin und Internistin mit den Schwerpunkten Geriatrie, Schmerztherapie und Palliativmedizin. Seit vielen Jahren im Arbeitskreis Schmerz und Alter und war in der Leitlinie als koordinierende Medizinerin von der Geriatrie beteiligt.
Dann lass uns mal gleich in das Thema reinspringen, weil es nämlich sehr umfangreich. Vorweg würde mich einmal interessieren, wie seid ihr beide eigentlich zum Thema Schmerzen im höheren Alter gekommen?
Ich fange einfach mal an. Als Allgemeinärztin habe ich einfach festgestellt, dass zum einen alte Patienten sehr viel in der Praxis sind und viele davon Schmerzen haben und bin dann in diesem Zusammenhang von meinem damaligen Chef in den Arbeitskreis Schmerz und Alter geschickt worden, weil es immer schon mein Schwerpunkt war oder sich der Schwerpunkt so entwickelt hatte. Und da bin ich seit 2008 schon in dem Arbeitskreis tätig.
Ja, und als Pflegefachperson hat man ja irgendwie immer Kontakt eigentlich mit älteren Menschen und damit auch zwangsweise Kontakt mit älteren Menschen, die Schmerzen haben. Und über die Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin bin ich dann schlussendlich in die Leitlinie gekommen und jetzt aber auch ganz aktiv im Arbeitskreis Alter und Schmerz und habe so ein bisschen das Thema für mich entdeckt und will mich da auch zukünftig weiter mit beschäftigen.
Apropos Stelle, das ist auch noch was, wo ich gerne mal nachhaken will. So eine Leitlinienkommission, das besteht ja nicht nur aus euch beiden Personen, sondern sind ja viele Leute involviert. Meines Wissens ist es auch eine ehrenamtliche Tätigkeit. Gefühlt 1000 Sitzungen, ewig viele Personen, extremst zeit- und arbeitsaufwendig. Aber vielleicht könnt ihr ja den Hörern mal kurz skizzieren, was heißt das eigentlich, Leitlinienarbeit?
Ich kann ja mal anfangen. Die Leitlinie-Idee wurde entwickelt ja aus dem Arbeitskreis Schmerz und Alter und die Steuergruppe der Leitlinie besteht oder bestand in dem Fall aus vier Mitgliedern des Arbeitskreises. Und wir hatten das große Glück, eine Finanzierung für die Leitlinie zu bekommen und konnten darüber dann eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, in dem Fall eben Melina Händelmeier, anstellen. Die anderen haben das alle ehrenamtlich gemacht. Dazu kommen ja dann große Gruppe an Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen, aus der Anästhesie, aus der Radiologie, Gynäkologie, alle, die dann mitarbeiten, die das natürlich auch alles ehrenamtlich machen und je nach Thema dazukommen und für die Konsensuskonferenz dazukommen oder auch mitgearbeitet haben in den Arbeitsgruppen.
Genau, und vielleicht nochmal so, um hervorzuheben, wie wichtig das ist, dass wir so viele Freiwillige oder wie wichtig das Ehrenamt auch ist. Also wir haben natürlich die Möglichkeit oder ich hatte die Möglichkeit, eben dann die Evidenz aufzubereiten, die Suche durchzuführen und die Texte vorzuformulieren. Aber wir haben über 6000 Literaturstellen identifiziert, die erstmal gescreent werden müssen. Und das muss man in der Regel zu zweit machen. Also da ist wirklich Engagement eben notwendig. Und gerade auch, wenn es darum geht, Patienten, Patientinnen gut mit in die Leitlinie mitzunehmen, auch da haben wir wirklich ein hohes Engagement von den Patientenvertretenden gehabt, die sich auch wirklich nochmal tief mit der Patientenleitlinie beschäftigt haben. Und das passiert natürlich dann alles ehrenamtlich.
Und man muss ja auch als engagierter Arzt einiges an Zeit mitbringen, bis man sie gelesen hat, ne? Also,
genau, dafür haben wir noch die Kurzfassung. Für alle, die es ein bisschen kompakter haben, gibt es eine Kurzfassung von der langen Version, wo einfach nur noch mal die wichtigsten Infos drin steht und die Empfehlungen knapp formuliert sind, unserer Meinung nach. Aber es sind natürlich trotz allem noch über 42 Empfehlungen.
Nee, ich finde schon, ihr habt verdient, dass man die ganze Leitlinie liest, wenn man da so viel Engagement mit reinsetzt. Wie kam es dazu? Warum eigentlich S3-Leitlinie, Gary Payne? Was gibt es da von deiner Seite aus, Melina, für Besonderheiten bei älteren Schmerzpatienten?
Genau, wir hatten ja die Vorgängerleitlinie, war die S3-Leitlinie Schmerzassessment bei älteren Menschen in der vollstationären Altenhilfe. Da ist die Gültigkeit ausgelaufen, weil Leitlinien in der Regel nur 5 Jahre gültig sind. Und da war eben der Anlass zu sagen, naja, Schmerzassessment nur im Pflegeheim, das reicht nicht. Wir müssen eigentlich das Schmerzassessment auch sektorenübergreifend denken. Also ist auch wichtig im akutstationären Bereich, im ambulanten Bereich. Und gleichzeitig nimmt die Schmerztherapie, hat die natürlich auch einen hohen Stellenwert. Und gerade bei älteren Menschen haben wir eben immer noch den Mythos weit verbreitet, dass Schmerzen ganz normal sind und Schmerzen zum Alter auch eben dazugehören. Das ist auf jeden Fall was wir mit der Leitlinie hoffentlich geschafft haben, ein bisschen aufzubrechen, dieses Denken. Und ältere Menschen sind in dem Zusammenhang eben auch komplexer in ihrer Versorgung, weil wir auf der einen Seite oft kognitive Beeinträchtigungen haben, dieses Schmerzassessment generell schon mal erschweren. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch eine häufig vorliegende Multimorbidität, eine Polypharmazie, die die Schmerztherapie dann schlussendlich auch nochmal beeinflusst.
Und sag mal, Corinna, wie sieht das aus im ärztlichen Alltag? Gibt es da markante Unterschiede, die du siehst zwischen den älteren und den jüngeren Schmerzpatienten?
Also 2 wichtige Punkte hatte Melina gerade schon erwähnt, dass ältere Schmerzpatienten im Vergleich zu jüngeren natürlich viel mehr zusätzliche Erkrankungen haben, also multimorbide sind und schon viele Tabletten dazu einnehmen und man genau hinschauen muss, was sich überhaupt verträgt, wenn ich jetzt überlege, eine Schmerztherapie medikamentös zu machen. Zum anderen geht es bei denen ganz oft wirklich um lebensentscheidende Momente, weil sie vielleicht am Kipppunkt stehen, in die Unselbstständigkeit zu rutschen, vielleicht zu Hause nicht mehr zurechtzukommen und umziehen zu müssen ins Altersheim. Also es geht, salopp gesagt, um die Wurst. Ja, also sie müssen, da muss man gucken, ob man da nicht was bewegen kann, was bei Jüngeren natürlich auch extrem wichtig ist, aber irgendwie in einem anderen Setting. Also dass man wirklich merkt, für die ändert sich das komplette Leben, wenn wir das nicht in den Griff kriegen.
Wie sieht es denn überhaupt mit der Diagnostik für Schmerz aus? Melina, du hast es ja eben schon gesagt, alte Menschen und so, die haben ja keinen Schmerz und so, die halten das schon aus, sie haben schon so viel ausgehalten, da halten die auch ein bisschen Schmerz vor. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass auch das genau die alten Patienten auch selber denken, dass sie, die müssen jetzt, das ist von Gott gegeben, der Schmerz, den muss ich jetzt so aushalten. Ich habe schon ganz andere Sachen erlebt. Was gibt mir die Leitlinie für Tools, damit ich das vielleicht doch noch rauskitzel, ob dieser Mensch Schmerzen hat? Was habe ich da für Möglichkeiten?
Wir empfehlen es in der Leitlinie so, dass trotz allem immer mit der Selbstauskunft, dass das der Goldstandard ist und dass es versucht wird, umzusetzen, indem man eben einfache Fragen stellt, indem man Fragen nach aktuellem Schmerzen stellt und eben die Worte der Betroffenen selber auch verwendet. Und wenn es eben nicht möglich ist, dass man eine verbale Auskunft erhält, dann kann man eben auf Fremdeinschätzungsinstrumente zurückgreifen oder kann die auch ergänzen, zusätzlich zur Selbsteinschätzung eben nochmal hinzuziehen. Wir haben international super viele Fremdeinschätzungsinstrumente. Im deutschen Kontext haben wir aber eigentlich vor allem 4. Also das ist einmal die Beurteilung von Schmerzen bei Demenz. Die BESD ist, glaube ich, auch relativ bekannt. Genau, wird auch viel verwendet. Wir haben zusätzlich noch die BISAT. Das ist das Beobachtungsinstrument für das Schmerzassessment bei alten Menschen mit Demenz. Die kann vor allem in Pflegeeinrichtungen durchgeführt werden oder auch in der ambulanten Pflege durchgeführt werden. Da muss aber eben der Patient oder die Patientin schon bekannt sein, weil man das mit dem normalen Verhalten abgleichen muss. Relativ neu ist jetzt die Pain Assessment in Impaired Cognition, die PIKE-Skala. Die wurde im Rahmen von einem europäischen Projekt erstellt. Und dann haben wir noch das Zürich Observation Pain Assessment, das ZOPA-Instrument, ist vor allem für den Intensivbereich noch verwendbar. Wir können aber kein Instrument jetzt pauschal empfehlen, weil das immer so ein bisschen Kontextfaktoren abhängig ist, welches Instrument am besten geeignet ist jetzt für den Moment.
Ja, häufig hat eine Klinik ja auch schon ihre eigenen Instrumente. Da soll man ja nicht auf Biegen und Brechen wechseln, sondern wenn ich eins davon habe, dann kann man das ja auch gleich nehmen, ne? Das waren ja sehr, so Fremdbeobachtungstools. Habt ihr noch welche für jetzt, sage ich mal, kognitiv fitte Patienten? Wie würde man das auch, so wie wir das bei den Schmerzpatienten auch schon kennen, mit NRS, VRS und BPI irgendwie machen, sowas in der Richtung?
Genau, also wir haben tatsächlich auch noch, es war so ein bisschen in Anlehnung an den deutschen Schmerzfragebogen, haben wir noch das geriatrische Schmerzinterview, das wir jetzt aktuell auch vom Arbeitskreis Alter und Schmerz nochmal überarbeiten. Gibt es auch noch dazu.
Man sollte immer erstmal das probieren, was bei den Jüngeren auch funktioniert, weil das sehr gut etabliert ist. Und auch, ich glaube, die gerade als Schmerztherapeut kann man mit diesen ganzen Tools gut umgehen. Aber wenn es eben nicht geht, dann da so kommen dann die Empfehlungen auch natürlich zum Tragen. Sei es das Schmerzinterview, was hoffentlich nächstes Jahr dann überarbeitet wieder rauskommt, oder eben auch die Beobachtungsskalen, dass man da dann schaut, okay, wie kann ich da weiterkommen und da noch zu Informationen kommen.
Und wenn ich sprachliche Probleme habe, bleibt es dann auch bei den Beobachtungsskalen, ne?
Genau, genau.
Die Leitlinie hat ja, das war ja eine der Kernaussagen der Leitlinie, betont hier auch, dass die funktionellen Ziele fast wichtiger sind als die Schmerzfreiheit. Wie kann ich mir das vorstellen? Was steckt dahinter?
Letztendlich ist es ja auch bei jungen chronischen Schmerzpatienten so, dass man aufgrund der Chronifizierung die Schmerzfreiheit nicht mehr häufig nicht mehr erreichen kann. Und das ist natürlich beim alten Patienten auch nicht anders. Die Funktionalität, und da sind wir wieder bei dem Punkt von vorher, ist in einer anderen Relevanz wichtig im Vergleich, weil eben die Funktionalität auch schon im Laufen sein kann. Also wenn ich nicht mehr alleine zur Toilette gehen kann, dann kann ich nicht alleine in meiner Wohnung leben. Wenn ich nachts nicht alleine sein kann, kann ich nicht mehr alleine in meiner Wohnung leben. Und das sind so Punkte, die natürlich in der Funktionalität extrem wichtig sind und bei einem geriatrischen Patienten noch einen anderen Stellenwert haben. Ansonsten, wenn man schaut in der Diagnostik, was für Unterschiede es noch sind, ist, dass man radiologisch immer Veränderungen findet und dass genau wie beim jungen Patienten Befunde zusammenpassen müssen. Also Schmerz und Befund müssen irgendwie kongruent gehen, weil wenn ich mache ein MRT beim alten Menschen, dann finde ich natürlich so viele Veränderungen, die theoretisch Schmerz auslösen können, aber es praktisch ja häufig nicht tun.
Aber es ist ja das grundlegende Problem, was wir ja bei Rückenschmerzen sehen, ne? Dass sie ja größtenteils haben die einen Befund, aber oder keinen Befund und haben trotzdem Schmerzen. Oder die einen schweren Befund haben, haben gar nicht den dazugehörigen Schmerz. Also da, ja, ist das schwierig, genau. Und das macht es im Alter natürlich noch schwieriger, weil da erwarte ich ja per se schon Veränderungen alleine aufgrund des Alters, ne?
Und da gibt's ja Rücken, die aussehen, wo man hinguckt und denkt, ups, und die sagen, nee, mir tut's nicht weh. Und das ist eben wie bei den Jungen, die nichts haben und es tut furchtbar weh, ne? Ja.
Das zweite Schlüsselwort.
Alter.
Corinna, welche pharmakologischen Erkenntnisse sind in die Leitlinie gewandert? Gibt's da Besonderheiten?
Genau, das war ja immer das Ziel, das herauszuarbeiten, was besonders ist. Und ich weiß nicht, ob es uns wirklich überrascht hat, aber es gibt einfach ganz wenig Daten und bis gar keine Daten zum Thema Schmerztherapie medikamentös beim alten Patienten. Das macht es schwierig oder auch einfach. Man kann einfach sagen, dass man sich an die pharmakologischen Eigenschaften und die normalen Nebenwirkungen diese sich anschauen muss. Und dadurch gibt es eigentlich für keins der Medikamente eine optimale Empfehlung. Man kann nichts sagen, was wirklich gut ist, weil es die Daten nicht hergeben. Natürlich wissen wir alle auch, dass wir trotzdem Schmerzmittel brauchen. Aber jetzt, wenn man die Nicht-Opioide nimmt, ist keins davon gut, und die NSAIR sind besonders schlecht, sagen wir es so, von den Nebenwirkungen, obwohl sie natürlich auch gut wirken. Aber für eine Dauertherapie tatsächlich gar nicht geeignet, und für eine so kurz wie möglich sollte man sie nehmen, weil man weiß, dass die älteren Patienten die Nebenwirkungen erstmal nicht spüren. Und natürlich eine Herzinsuffizienz, die sich verschlechtert, spüren sie dann schon, aber sie würden das gar nicht darauf zurückführen, dass das an den Schmerzmitteln liegt. Das Nierenversagen spüren sie erst, wenn es schon kurz vor zu spät ist. Und eine Blutung im Magen-Darm-Trakt ist natürlich auch was beim alten Menschen nicht zwingend mit Schmerzen vorhergeht, sondern sie fangen dann an zu bluten. Und das kann, je nachdem wie heftig das ist, ja auch wirklich letale Folgen haben. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn man jetzt die Gruppe der Opioide anschaut, ist es so, dass die Daten nicht hergeben, dass irgendein Opioid besser ist. Man weiß aus der Pharmakologie her, welche Interaktionen es gibt, und das sind im Prinzip die Basis, vielleicht nachzuschauen, welches besser sein könnte.
Braucht man dann so Kreuzlisten? Oder wie guckt man sowas nach?
Zum einen gibt es diese expertenbasierten Listen, die speziell Medikamente für ältere Patienten überprüft haben und auch besprochen haben. Das sind die Priskus-Liste oder die Forta-Liste in Deutschland. Das muss man aber wissen, sich in Teilen auch widersprechen oder die Wertung nicht gleich vornehmen. Aber sie geben einen guten Hinweis darauf, welche Medikamente schlechter sind, vor allem für die alten Menschen. Zum anderen, jetzt gerade in puncto Interaktion und Multimedikation wäre es toll, man würde so ein elektronisches Tool benutzen, oder man hätte, dann sind wir beim Vier-Augen-Prinzip, jemand anderes, der noch mit draufschaut, der sich damit auskennt. Wir im Krankenhaus haben eine Apothekervisite, und wir schauen uns gemeinsam die Medikamente an.
Das sehe ich auch als ein Problem. Ich habe immer das Gefühl, mit jeder Dekade, die ein Patient älter wird, steigt auch lineal die Anzahl der Medikamente, die sie einnehmen.
Es gibt eine ältere Veröffentlichung zu diesem Thema, je mehr Krankheiten.
Ja.
Und man ist gar relativ rasch bei 15 bis 20 Medikamenten, wenn man leitliniengerecht jegliche Erkrankung von Diabetes, Herzinsuffizienz schon mal. Wenn man nur Herzinsuffizienz nimmt, hat man ja mit einem Schlag 4 Medikamente. Wenn dann noch irgendwas dazukommt, dann ist man locker über den empfohlenen 5, die die Geriater gerne sehen würden. Aber das wissen wir alle auch. Wir sind nicht unrealistisch, dass das häufig nicht machbar ist. Umso wichtiger ist wirklich, dass man gemeinsam draufschaut oder eben mit so einem KI-Tool. Da sehe ich auch genau wie du eine große Option für die KI, die das viel besser rechnen kann als wir.
Ja, die hat zumindest die Datenpower im Hintergrund, um da Statistik letztendlich Wahrscheinlichkeiten besser darstellen zu können, ne, wo es Probleme gibt. Ja.
Ja.
Ja, also ich glaube auch, Pharmakologie gibt es noch Raum nach oben, zumindest in der täglichen Routine, die man ja mit euren Tipps, glaube ich, ganz gut anwenden kann. Und die sind ja auch extrem gut dann auch in der Leitlinie dargestellt. Und das ist ja auch das Kernelement der großen Säule der Pharmakologie bei älteren Patienten. Wie schaut es denn bei den nicht pharmakologischen Verfahren und der multimodalen Versorgung, was ja auch ein Schlüsselelement der Leitlinie ist? Wie sieht es denn da aus, Melina? Was sind da für nicht medikamentöse Maßnahmen in der Leitlinie dargestellt? Und was sind die wichtigen Aspekte da diesbezüglich?
Ja, also da steht vor allem die Bewegung und die Bewegungsübung so oder Bewegungsübungen eben im Vordergrund als ganz zentrale Intervention aus dem nicht-medikamentösen Bereich. Also gerade im Bereich der muskuloskeletalen Schmerzen ist es wirklich empfohlen. Und vielleicht auch nochmal für diejenigen, die Angst davor haben, dass bei Bewegung, dass dann irgendwie das Sturzrisiko oder sonst irgendwas sich sich ansteigert, dem ist nicht so. Also das konnten wir in den Studien nicht sehen. Es ist wirklich eine effektive Intervention, die eine gute Besserung verbringt. Was wir nicht sehen konnten in der Literatur oder wo die Interventionen auch einfach zu heterogen sind, ist zu sagen, welche Bewegungsmaßnahme ist jetzt die beste. Da kommt es eben wieder so ein bisschen individuell darauf an. Wir können auch nicht genau sagen, welche Dauer oder welche Intensität ist am besten geeignet. Es lässt sich nicht anhand von der Literatur beschreiben, aber dass eben überhaupt Übungen gemacht werden, dass eben überhaupt nochmal die Bewegung gefördert wird, ist ein wichtiger Baustein. Genau, daneben gehören natürlich auch nochmal der Bereich der Achtsamkeit als mögliche nicht-medikamentöse Intervention. Und wir haben tatsächlich auch so einen kleinen Nutzen für das Hören von Musik oder selbst Musik machen in Form von Singen gefunden, das eben vor allem auch nochmal sich auf das Wohlbefinden dann positiv ausweist, genau.
Ja, genau. Was wir aus der Schmerztherapie ja auch schon kennen, dass Musiktherapie nicht nur in der Palliativmedizin hilfreich ist, sondern auch in der Schmerztherapie bei nicht-palliativen Patienten. Das ist ja dann der Rückschluss zu den geriatrischen Patienten ja gar nicht so weit hergeholt. Ja. Sollte man noch Physiotherapie, Ergotherapie oder gibt es bestimmte Strukturen, die man solchen Patienten vorgeben muss, damit sie es leichter haben, durch die tägliche Routine zu kommen?
Also im interprofessionellen Kontext ist es natürlich von Vorteil, wenn man auch Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen mit einbezieht, die dann eben gezielte Anleitungen nochmal machen können. Auch Ergotherapie kann natürlich hilfreich sein, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, wie mobilisiere ich mich denn so, dass es nicht schmerzhaft ist für mich als älterer Mensch.
Wie sieht es mit einer Tagesstruktur aus? Habt ihr da Empfehlungen abgegeben, dass es besonders für ältere Menschen wichtig ist, dass eine gewisse Tagesstruktur getrainiert werden muss?
Nein, das ist sicherlich im Rahmen des Schmerzkontextes nicht. Das ist eher aus dem geriatrischen Setting, wenn ich auch Richtung Demenz oder irgendwas schaue. Für depressive Patienten ist es sicherlich sinnvoll, wenn man eine Tagesstruktur dazu gibt. Aber jetzt in dem Schmerzkontext ist das nicht aufgetaucht, nee.
Und wie sieht das aus für die Pflegefachkräfte und deren Angehörigen? Ist da eine spezielle Schulung empfohlen?
Unbedingt gibt es da Empfehlungen, weil man festgestellt hat, dass wenn die Angehörigen nicht wissen, welches Ziel eigentlich in der Schmerztherapie besteht, sie auch, sagen wir mal, als negativ beeinflussend sein können auf die Patienten. Es ist ganz wichtig, dass sowohl Patienten, Therapeuten und Angehörige wissen, dass Schmerzfreiheit nicht zwingend das Ziel ist und dass Bewegung eben gut ist. Und nur wenn die Angehörigen gut aufgeklärt und mit ins Boot geholt worden sind, dann ist die Chance größer, dann Erfolg zu haben in der Behandlung. Insofern ist es wichtig, dass sie auch mit dabei sind und verstanden haben, worum es geht.
Das ist aber wahrscheinlich nicht immer ganz einfach, ne? Kommen dann nicht auch die Angehörigen mit einer hohen Erwartung an die ärztlichen Kollegen?
Unbedingt, ja. Natürlich, die haben genau wie die Patienten erstmal die Vorstellung, ich muss jetzt nur was machen und dann ist der Schmerz weg und dann ist alles wieder gut. Aber das ist ja bei einem chronifizierten Schmerz eben nicht der Fall. Und vielleicht müssen sie auch ihr eigenes Verhalten ändern. Das wissen wir ja immer, ist nicht so einfach. Das kann auch sein, sich mehr zu kümmern, weil die Einsamkeit eben ein großes Thema ist beim geriatrischen Patienten. Und wenn es ist ja nicht immer so, dass Familie, nur weil es Familie ist, gut ist. Und es da eben Dinge gibt, die interpersonell zwischen Kindern und Eltern laufen, die man nicht verändern oder die sich verändern müssten, um die Schmerzen zu verbessern. Und das ist natürlich wirklich ein Thema, was gar nicht so einfach zu behandeln ist.
Kann Einsamkeit Schmerzen machen?
Ja, ich würde sagen, verkürzt ja.
Ja, okay. Ja, ich wollte nur auf den Stellenwert nochmal hinweisen, dass das natürlich auch eine Stellschraube ist, an der man arbeiten kann. Ne?
Absolut, das ist sicher eine gesellschaftliche Aufgabe für die Zukunft, ja.
Mir ist beim Lesen aufgefallen bei der Leitlinie, dass auf die multimodale Behandlung und auch die interprofessionelle Zusammenarbeit viel Wert gelegt wurde. Wie stellt sich die Leitlinie die interprofessionelle Zusammenarbeit vor? Jetzt nicht nur in der Klinik, sondern auch in den Übergang in die Häuslichkeit.
Also genau, die Zusammenarbeit, die muss auf jeden Fall irgendwie strukturiert erfolgen. Wie genau, das lässt sich leider in der Literatur auch nicht belegen. Es ist aber so, dass natürlich klar sein muss, wer hat welche Rolle im Schmerzmanagement, wer hat welche Verantwortung auch und dass es auch zu einem regelhaften Austausch kommen muss. Die elektronische Patientenakte bietet uns da, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, um gerade diese Kommunikationswege zu verbessern. Ganz klar muss man da eben aber auch sagen, dass die Informationen zum Schmerzmanagement eben auch für alle zugänglich sein müssen, die an der Schmerzversorgung beteiligt sind. Also es bringt mir nichts, wenn die hausärztlichen Kollegen und Kolleginnen ein Medikament ansetzen gegen Schmerzen und der ambulante Pflegedienst dann aber nicht nachvollziehen kann, welches Schmerzmittel da jetzt angesetzt worden ist und keinen Überblick darüber hat. Gleichzeitig muss auch ein Pflegedienst darauf vertrauen können, dass wenn er eben im Pflegebericht Schmerzen berichtet oder wenn er eben ein Schmerzassessment durchführt und sich Schmerzen zeigen, dass diese Informationen dann auch zurückgespiegelt werden können an den Hausarzt oder die Hausärztin.
Zum Ende unseres Interviews habe ich da nochmal eine zukunftsweisende Frage an euch. Das ist ja jetzt, wenn ich das so sehe, ist das halt die erste Leitlinie, die erste Gary Payne, die es jetzt auf den Zettel geschafft hat. In 10 Jahren kommt ja die zweite Überarbeitung. Wo seht ihr denn da die Schmerztherapie der älter werdenden Gesellschaft? Wo stehen wir denn da mit Gary Payne? 1.2.0 wäre das dann ja.
Also ich hoffe auf jeden Fall, dass sich die Evidenzgrundlage verbessert, weil wir eben doch noch relativ viele Empfehlungen auf Expertenkonsens formulieren mussten, was einfach nicht ausreichend Daten dafür gibt. Ich glaube, Corinna, du hast es ja vorhin schon gesagt mit den Medikamenten. Es ist super schwierig und gleichzeitig ist gerade auch im Bereich Schmerzassessment noch super viel Forschungsbedarf, wenn es dann eben auch an die Schwerdemenzerkrankten geht, die vielleicht, wo wir auch mit Fremdbeobachtungsinstrumenten irgendwie nicht mehr weiterkommen, zumal bei den Fremdbeobachtungsinstrumenten ja auch nicht die Schmerzqualität beispielsweise erfasst werden kann. Ich glaube, da haben wir noch sehr viel Potenzial und ich hoffe, dass wir in 10 Jahren da auf jeden Fall eine bessere Evidenzgrundlage für haben.
Wo siehst du die Leitlinie und die Versorgung in 10 Jahren?
Ich hoffe, dass wir eine Verbesserung der Schmerzversorgung bekommen, bin aber leider nicht so optimistisch angesichts der Entwicklung des Gesundheitswesens. Natürlich mit einer weiteren Ambulantisierung sollte vielleicht die Chance bestehen, dass auch geriatrische Schmerzpatienten über ein Team wie so ein SAPV-Team versorgt werden. Das wäre ja ehrlicherweise eine ganz tolle Komponente, weil da die gemeinsame Besprechung einfach mit im Thema ist. Weil nur die EPA als Kommunikationstool, das ist ja nicht ausreichend. Ich glaube, es gibt sicher gute Beispiele auch jetzt, wo es gut funktioniert, aber das ist immer dem Engagement Einzelner überlassen und das sollte es eigentlich nicht sein, sondern es wäre toll, es gäbe die Möglichkeit für solche Patientinnen und Patienten auch ein Team ambulant zu bilden, die in der Allgemeinversorgung stehen.
Nicht schlecht. Ja, kann ich nur die Daumen drücken, dass wir da in 10 Jahren auch hinkommen, oder?
Ja. Ich muss da ja jetzt auch nochmal so aus pflegerischer Perspektive noch dazu sagen, ich glaube, wir müssen auch einfach in der Primärversorgung das Potenzial von Pflegefachpersonen mehr nutzen und vielleicht das eine oder andere ein bisschen umstrukturieren.
Hast du das Gefühl, dass wir das Potenzial nicht ausnutzen, weil es belastet ist mit Aufgaben, die sie daran hindern, solche Sachen zu übernehmen?
Ja, und was auch teilweise einfach viele Sachen, was Pflege macht oder was Pflege machen könnte, wird nicht finanziert und dann fällt das immer hinten runter. Das ist natürlich auch immer so eine Schwierigkeit, gerade in der ambulanten Versorgung. Also wir haben ja jetzt das Pflegekompetenzerweiterungsgesetz, ist ja jetzt auf dem Weg. Ich glaube, da wird sich auch nochmal was tun, gerade in der Primärversorgung. Aber ich glaube, in Zukunft werden wir da einfach uns anders ein bisschen aufstellen müssen.
Bevor ich mich ganz emotional und auch mit einem kleinen weinenden Auge von euch verabschieden möchte für dieses sehr schöne Interview, hätte ich ganz gerne noch von euch, wenn ihr euch entscheiden müsstet, 2, maximal 3 Punkte, die für euch das Wichtigste dieser Leitlinien sind, was würdet ihr da benennen? Corinna, willst du mal anfangen?
Ja, ich fange gerne an. Ich nehme vielleicht als Punkt, Bewegung ist die beste Medizin. Und das gilt eben auch für alte Menschen, das gilt auch für Schmerzpatienten und für ältere Schmerzpatienten insbesondere. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ein zweiter Punkt, der für mich wichtig ist, dass eine medikamentöse Dauertherapie meist nicht die Lösung ist, sondern dass wir da genauer hinschauen müssen. Das sind so 2 wichtige Punkte.
Melina? Perfekt,
dann kann ich den 3. Punkt ergänzen, was aus meiner Sicht auch nochmal so...
Ja, du darfst auch 2 eigene Punkte nennen.
Ich finde, die Leitlinie macht nochmal deutlich, dass Schmerzmanagement wirklich eine Aufgabe von allen ist, die irgendwie an der Versorgung von geriatrischen Patienten, Patientinnen beteiligt sind und dass die Schmerzerfassung eben auch ein Teil ist, den alle mitgestalten müssen, sei es pflegende Angehörige, sei es Physiotherapie, Pflege und Ärztinnen, Ärzte.
Melina, Corinna, ich danke euch vielmals für dieses tolle Interview. Es war mir eine Ehre.
Vielen Dank.
Dankeschön, gerne.
Danke für die Einladung vor allem,
dass
wir nochmal unsere Leitlinie auch vorstellen dürfen, weil die Implementierung, das ist natürlich auch nochmal eine große Aufgabe und ich hoffe, mit dem Podcast konnten wir ein bisschen dem einen oder anderen die Leitlinie nochmal näher bringen.
Von meiner Seite auch aus der Ferne herzlichen Dank an Corinna und Melina. Ein ganz, ganz tolles Interview, das ihr zu dritt geführt habt, wo ich wirklich auch eine Menge jetzt noch gelernt habe.
Das 3. Schlüsselwort.
SAPV. Ja, war beeindruckend, ne? Also ich finde, man hat auch nicht nur die Expertise im Sinne, wie organisiere ich mir so eine Leitlinie und was für Arbeit steckt eigentlich dahinter, aber man hat auch gesehen, dass Corinna natürlich, das war schon gut, dass sie dabei war mit ihrer Fachexpertise, ne?
Ja, das finde ich auch. Sag mal, es war jetzt ein wunderbares Schlusswort von beiden, da muss man auch, glaube ich, gar nicht viel hinzufügen. Gibt es von deiner Seite noch eine Sache, wo die dir besonders am Herzen liegt, was du noch gerne mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich glaube, das habe ich jetzt mit dem, dass ich mich intensiv mit der Gary Payne Leitlinie auseinandergesetzt habe, ist das mir nochmal so aufgefallen, die Versorgung unserer älteren Mitbürger, das scheint mir eins der wichtigsten Aspekte zu sein. Und die Idee, die Corinna hatte und die finde ich ja auch sehr naheliegend, ist, dass man bestehende Strukturen in unserem Gesundheitssystem vielleicht nutzt, um auch die Versorgung von älteren Menschen besser zu organisieren und zu gewährleisten. Und da bietet sich unter anderem, finde ich, auch so ein SAPV-Team an, was wir ja schon haben im Gesundheitssystem, ne?
Ja, vielleicht magst du einmal SAPV kurz, ist wahrscheinlich nicht jedem geläufig, einmal kurz.
Ah, okay. Das SAPV, das ist ein spezialisiertes ambulante Palliativversorgung. Dafür steht SAPV, spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Und die kümmern sich um die Versorgung von palliativen Patienten. Und dazu gehören natürlich viele Aspekte. Leistungsumfang und was die Teams organisieren, alles drumherum. Also die rundum sorglos Versorgungspaket für palliative Patienten in der Häuslichkeit.
Und du meinst, das könnte man gut auch nutzen, weil die Strukturen schon gegeben ist und das Ausweiten dann auf bessere Versorgung von auch dann Schmerzpatienten, die nicht palliativ sind?
Auf alle Fälle. Ich meine, ich habe ein hochprofessionelles Team, was extrem spezialisiert ausgebildet ist, um auch in Krisensituationen sich letztendlich strukturiert und entspannt mit Einbeziehung der Angehörigen, um jetzt in diesem Fall um einen Palliativpatienten zu kümmern. In jeder Lebenslage. Das ist also hochprofessionell und extrem spezialisiert. Und ich glaube, der Weg, um ältere Menschen zu versorgen, ist gar nicht so weit weg.
Ja, das glaube ich auch. Und ich finde es immer ich finde es ja eine sehr, sehr gute Idee, auch bestehende Strukturen auch aufzugreifen. Vielleicht eine Sache nur von meiner Seite. Mir ist jetzt auch beim Hören des Interviews eigentlich erst klar geworden, was denn für geriatrische und auch für ältere Schmerzpatienten im Zweifelsfall wirklich, dass da durch den Schmerz oder durch eine schlechte Therapie zweifelsfall die gesamten Lebensumstände geändert werden müssen mit Umzug ins Heim etc. Es steht also, die Stakes sind high, würde man ja mal sagen. Also sozusagen, da steht ja für die Patienten wirklich viel auf dem Spiel. Und das ist mir ehrlich gesagt noch vorher gar nicht so in der Tiefe dann auch bewusst gewesen. Daher danke ich auch nochmal sozusagen für diese Erkenntnis, die ich allein aus diesem Interview herausziehen kann.
Ja, wie Corinna es so ganz plakativ gesagt hat, ne? Hop oder top.
Oh, top, ja, genau.
Ja.
Das, ja, klar, wenn man das jetzt gesagt bekommt, ist trivial, aber vorher war es mir nicht so klar. Also daher.
Stimmt, hast du recht, ja.
Ist ein wesentlicher Aspekt.
Vielen Dank, Jan-Peer, dafür. Das ist, hast du vollkommen korrekt. Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir wieder mal eine schöne runde Folge über eine Leitlinie. Das war ja unser großer Wunsch am Anfang des Jahres, dass wir dem mehr Raum geben. Ich finde, das haben wir ganz gut geschafft. Und das schon im Februar, muss man sagen. Also schneller geht es ja gar nicht mit Wünsche umsetzen.
Das stimmt allerdings.
Genau. Und ja, hast du noch irgendwas zu sagen?
Ja, die interessanteste Leitlinie, die ich übrigens gefunden habe, das war die Schmerztherapie bei Hämophilie.
Oh, ja.
Interessant, aber vielleicht ein bisschen zu speziell.
Ja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht findet sie ja doch den Weg in den Podcast. Muss man mal schauen.
Wir werden sehen.
Sehen's, genau. Wenn da Wünsche von den Hörern und Hörern kommen, dann würden wir dem wahrscheinlich auch Raum geben. Es müssen nur Wünsche an uns herangetreten werden.
Ich habe auf jeden Fall Wünsche für dich. Ich wünsche dir nämlich ganz, ganz viel Spaß auf deiner Fortbildung, die du machst, und komm heil wieder nach Hause.
Ja, das ist ganz lieb. Ja, vielen Dank, Jan-Peer. Und von meiner Seite aus, ja, Gesundheit an alle und ja, bleibt gesund.
Bleibt neugierig.
Wir bedanken uns und freuen uns wieder auf dich, wenn das heißt, der Schmerzcode. Im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Die Inhalte erheben weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Information garantiert werden. Der Podcast ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden.